Ja, schön, dass ich wieder da bin. Schön, dass ihr wieder da seid. Oder zumindest mehr von euch. Wir haben euch echt vermisst. Ihr Jugendlichen, letzten Sonntag, ihr habt gefehlt. Aber ich glaube, ihr hattet eine gute Zeit und darüber freuen wir uns total. Ja, ihr Lieben, wir haben die ganzen letzten Wochen über das Thema Gebet gesprochen. Und es ist schon viel gesagt worden. Eine Sache, die, glaube ich, immer und immer wieder rausgekommen ist: Wir wollen euch nicht den einen Trick verraten oder das eine Muster, wie einfach alles passiert, was du dir wünschst, sondern es geht um die Beziehung zu Gott. Und Gebet ist das, wo wir da mehr reingehen und darin wachsen und das wirklich genießen. Und so möchte ich auch heute weiter über eine wichtige Facette von Gebet sprechen. Und ich habe das Thema genannt: Dynamit für dein Gebetsleben. Weil ich glaube, dass es eine Kraft gibt, die wirklich, die uns gut tut und die wir auch brauchen und die alles anschiebt, die alles bewegt. Aber gleichzeitig, es bleibt im Rahmen von Beziehung. Und als ich so über das Thema nachgedacht habe, ist mir eine kurze Begebenheit eingefallen. Ich glaube, das muss so 15 Jahre her sein. War ich mit meinem Bruder und seiner Frau und mit einem weiteren befreundeten Ehepaar. Wir haben zusammen eine Woche Urlaub gemacht in Portugal. Es war wunderschön alles. Und an einem Tag sind wir zu einem berühmten Strand gefahren, so an der Atlantikküste. Und es war also einfach schön. Der war so ein bisschen rauer und da war guter Wellengang, aber es war alles in Ordnung, sah alles gut aus. Die Leute waren im Wasser und ich bin mit einer Freundin zusammen reingegangen. Und ihr müsst wissen, ich bin echt eine gute Schwimmerin. Also das hat immer gut geklappt. Ich hab auch in der Schule 3 Jahre am Stück Schwimmunterricht gehabt. Das war irgendwie das Besondere an unserer Schule. Und ich schwimme gerne. Ich habe ein gutes Vertrauen in meine Schwimmfähigkeiten. Und mir ist es noch nie passiert. Und ich war nicht mal weit im Wasser drin. Weil, weiß auch nicht. Und wir sind so ein bisschen geschwommen. Und dann haben wir umgedreht und wollten wieder zurückschwimmen. Und ich war vielleicht so, also ging unglaublich schwer. Also ehrlich gesagt, es bewegte sich fast gar nichts. Ich habe einen Gang höher geschaltet und es passierte nichts. Ich habe noch einen Gang höher geschaltet und ich bin in den Wettkampfmodus gegangen und tief gleiten und so weiter. Und ich habe gekämpft und gekämpft und im Endeffekt war ich vielleicht 15 bis Meter vom Ufer entfernt, aber ich konnte machen, was ich wollte. Ich kam einfach nicht da an. Es war, als wenn ich gegen so eine Gegenstromanlage schwimme. Und es war einfach eine Strömung, die in dem Moment total gegriffen hat. Und ich habe das aber in diesem Moment total gar nicht bemerkt. Ich habe immer höher geschaltet, immer mehr Energie reingeschafft. Und mit Ach und Krach habe ich es dann zum Strand geschafft. Meine Freundin hinter mir wurde dann von so einem Motorrad, wie nennt man die, Jetski, rausgeholt von den Lifeguards. Und dann wurde auch eine andere Fahne gehisst, weil die Strömung sozusagen so reingekommen ist. Und das hat Kraft, ne? Strömung hat Kraft. Andere Episode, das haben wir einmal auf Jugendreise erlebt, das ist noch länger her, waren wir am Bodensee und dann sind wir da in die Umgebung hineingefahren und an so einem Fluss entlang, alle sind zu einem Fluss gefahren, der fließt und da gab es so eine Passage, wo man reinspringen konnte und dann eine ganze Ecke sich mit dem Fluss mittreiben lassen konnte und so richtig, richtig cool schwimmen konnte, musste rechtzeitig wieder raus, weil danach kamen Wasserfälle, da wollte man dann nicht mehr drin bleiben, ne? Genau. Und das hat so einen Spaß gemacht. Wir sind immer wieder zurückgefahren, um das nochmal und nochmal und nochmal zu machen und einfach zu genießen, was es für eine Kraft hat. Und vielleicht merkt ihr schon, worauf ich hinaus möchte. Es gibt eine Kraft. Man kann gegen die arbeiten oder mit ihr arbeiten. Und ich wünsche mir, dass wir diese Kraft entdecken, gerade im Gebet, und mit dieser Kraft fließen. Und dazu schauen wir uns heute eine Geschichte an aus Apostelgeschichte 4. Und ich gebe euch so ein bisschen den Kontext, die Zeit ist fortgeschritten, ich fasse es einfach mal ein bisschen zusammen. In Apostelgeschichte 3 gehen Petrus und Johannes, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde und die Gemeinde in Jerusalem so richtig losgelegt hat, die beiden gehen einfach an einem normalen Tag zu einer normalen Zeit, 15 Uhr, in den Tempel zum Gebet. weil das einfach damals so gemacht wurde. Und sie gehen an einer Pforte vorbei, die schöne Pforte, und dort liegt ein Mann, der dort täglich abgesetzt wird, weil er einfach bettelt. Er ist gelähmt, er kann sich seit seiner Geburt nicht bewegen und er sitzt dort und bittet um eine Spende. Und die beiden gehen vorbei und Petrus und Johannes schauen ihn an, bleiben stehen. Er denkt, wow, jetzt kriege ich was. Und dann sagt Petrus, wir haben nichts. Wir haben kein Silber, wir haben kein Gold. Wir würden sagen, ich habe keine Aktien, ich habe mein Konto ist leer, was auch immer. Er sagt aber, was wir haben, geben wir dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Das ist so in etwa so ein Gebet gewesen, wie wir es letzte Woche gehört haben. Gebet des Glaubens, ein kühnes Gebet. Und Petrus ergreift diesen Mann einfach bei den Händen, richtet ihn auf und sofort werden seine Füße und seine Beine fest. Dieser Mann kann es kaum fassen, er probiert es aus, er springt, das heißt er rennt, er springt, er jubelt und er lobt Gott. Das mitten im Tempel. Das zieht natürlich Aufmerksamkeit auf sich. Dieser geheilte Mann hält sich zu Petrus und Johannes und die Leute kommen an, einfach alle fangen an zusammenzulaufen. Und so entsteht in der Halle Salomos sozusagen eine ungeplante Versammlung. Und Petrus und Johannes nutzen die Chance, sagen, das war der Herr. Und dann fangen sie an zu sagen, ihr Lieben, was schaut ihr uns an? Wir können sowas nicht. Das war Jesus. Und wenn ihr an Jesus glaubt, dann könnt ihr das Gleiche erleben. Wenn ihr an Jesus glaubt, wenn ihr Buße tut, wenn ihr eure Sünden vor ihn bringt, empfangt ihr Rettung. Und dann kommen die Zeiten der Erquickung, der Erfrischung, heißt es dann in dem Text. Und die Menschen kommen zusammen und merken, das ist der, den wir gerade erst gekreuzigt haben. Aber er lebt, er ist Gott. Und die fangen an, sich zu ihm zuzuwenden. Aber das gefällt nicht allen. Und die Hohenpriester und die Sadduzäer und der Hauptmann des Tempels, sie kommen und nehmen noch, während Petrus und Johannes das Evangelium predigen, nehmen sie gefangen. Sie packen sie ins Gefängnis und am nächsten Morgen werden sie vor den Hohen Rat gebracht und werden verhört. Und dann gibt es diese legendäre Passage, ich liebe das, ich liebe die Antwort von Petrus, wenn er dann sagt, ihr Obersten, ihr Männer Israels, wenn wir heute wegen dieser Wohltat verhört werden, die an diesem Menschen passiert ist, der gelähmt war und nun geheilt worden ist, dann sei euch und dem ganzen Volk kundgetan, das war Jesus, der, den ihr gekreuzigt habt, der auferstanden ist. In seinem Namen ist dieses Wunder geschehen. Ihr habt nicht verstanden, wer er ist. Aber es ist kein anderer Name unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden. Petrus geht so richtig in die Vollen. Ich liebe diese Passage. Und dann lesen wir, dass der Hohe Rat sich wundert und sagt, Moment mal, das sind doch ganz normale Menschen, so, die sind nicht gebildet, die haben die Tora nicht studiert. Wie können die so reden? Ach stimmt, die waren mit Jesus zusammen. Es ist total schön, so ein Zeugnis über sich zu haben. Genau, und so sind sie in einem Dilemma, denn das ganze Volk jubelt über das, was passiert ist. Alle freuen sich. Die Leute kennen den Mann, der 40 Jahre krank war und die preisen den Herrn, aber dieser Rat ist sauer über das, was passiert ist. Und wir lesen jetzt mal das Outcome. Das ist Apostelgeschichte 4, Vers 18. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden, noch zu lehren. Also nicht über ihn reden und nichts lehren in seinem Namen. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Tolle Geschichte. Aber das Outcome ist das, dass es ein Verbot gibt, über Jesus zu reden. Und sie drohen, sie machen Druck. Sie üben Druck aus auf Petrus, auf Johannes, im Endeffekt auf die ganze Gemeinde. Und jetzt nähern wir uns dem Thema von heute. Wir schauen, wie die beiden und wie die Gemeinde reagiert. Und dazu lesen wir jetzt Apostelgeschichte 4, Verse 23 bis 28. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, übrigens einmütig, die kommen zusammen. Das ist das, was wir nächste Woche machen werden. Wir kommen zusammen. Wir wollen in Einheit vor Gott stehen. Nur klein, fiel mir gerade so auf. Und sie sagen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was da drin ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Mit Gesalbten ist Jesus gemeint. Und jetzt, ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Also, die Gemeinde ist in einer schwierigen Situation. Petrus und Johannes, was tun sie? Sie kommen zusammen. Und sie beten. Und sie beten nicht einfach nur irgendwie, sondern wir lesen hier, dass sie das beten, was David schon gebetet hat. Und das, was wir hier lesen, ist der Psalm 2. Das ist der Anfang von Psalm 2. Und was die Gemeinde also macht, ist, sie bringt nicht nur sich selbst und ihre Gedanken und all das ist immer gut, all das vor Gott zu bringen, sondern sie nimmt das Wort Gottes zum Beten. Und ich habe heute über Dynamit gesprochen, über Kraft, die da ist. Und das ist diese Kraftquelle. Und diese junge Gemeinde, die weiß, wo die Kraft ist. Und sie nehmen den Psalm 2 und fangen an, damit zu beten. Und ich dachte mir, lass uns mal diesen Psalm anschauen. Ich weiß nicht, ob das so auf Anhieb dein Lieblingspsalm ist. Ich glaube, ich habe den manchmal gar nicht so gut beachtet, aber der begeistert mich. Und ich habe ihn euch mitgebracht, mal in der NGÜ-Version. Und dafür habe ich eine Folie. Wenn du die findest, dann wäre es toll, wenn wir die an die Wand kriegen. Ich lese sie euch einfach mal vor. Der von Gott erwählte König. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden sie die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Also sie wollen nichts mehr mit dem Herrn zu tun haben. Nicht mit Gott und nicht mit dem König, den er gesandt hat. Und jetzt lesen wir die Antwort. Also wir sehen hier großer Aufruhr, großes Auflehnen gegen Gott. Und jetzt lesen wir die Antwort Gottes darauf. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Er weiß, wer er ist. Dann aber herrscht er sie an im Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, Gott selbst, ich selbst habe meinen König eingesetzt hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Gott sagt, ist ja nett, dass ihr das so seht, aber ich weiß, wer ich bin. Und ich habe meinen König eingesetzt. Und jetzt spricht der König, dann spricht der König. Also Jesus redet jetzt. Ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und meine Bibel macht hier eine Fußnote und verweist auf Apostelgeschichte 13, Vers, ich glaube 33 war es, wo drin steht, dass diese Bibelstelle von der Auferstehung Jesus redet. Dass Gott sozusagen zu seinem Sohn sagt, heute habe ich dich gezeugt, an dem Tag, wo Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist gemeint mit dieser Stelle. Also Jesus sagt, dass Gott zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende sollen dein Besitz sein. Zerschmettere, es gibt auch eine andere Übersetzung, die sagt, weide die Völker mit eisernem Zepter, also es heißt regiere, und zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Und jetzt redet zum Schluss der Heilige Geist durch David zu uns. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Das ist ein kraftvoller Psalm, oder? Ich finde, die haben eine gute Wahl getroffen. Und wisst ihr, was mich anspricht? Es ist ein Psalm über unseren König, über die Macht unseres Königs, über Jesus. Aber es ist auch ein Psalm der Unterordnung oder der Unterwerfung. Das ist ein Psalm, geschrieben von Menschen, die wissen, wer Jesus ist. Und die wissen, dass sie ihm gehören, dass sie sich ihm hingeben. Und das macht diesen Psalm total besonders. Ich habe am Anfang schon gesagt, erst lesen wir also davon, wie die Nationen gegen Gott rebellieren. Dann lesen wir davon, wie überlegen Gott ist. Und dass Gott selbst Jesus als König einsetzt. Und diese Einsetzung Jesu geschieht nicht einfach so, sondern sie geschieht durch das Kreuz. Unser König ist auf den Thron gestiegen am Kreuz und auferstanden. Und das ist die Art, wie er regiert. Und selbst wenn es danach heißt, es heißt danach, dass wir sein Erbe sind. Er hat die ganze Welt erkauft. Und jetzt können wir uns entscheiden, wollen wir Teil dieses Erbes sein? Wollen wir uns dem hingeben? Wollen wir ihn anerkennen oder wollen wir dagegen uns auflehnen? Das Problem ist nur, wir können das nicht auf Augenhöhe mit ihm klären. Er ist König. Und entweder wir neigen uns vor ihm oder wir werden zerschlagen. Das gibt nichts dazwischen. Und deswegen kommt dieser Psalm dann zu diesem Ende, wo es heißt, versteht es, kommt zur Einsicht. Gerade alle die ihr denkt, ihr habt viel Macht, ihr habt viel Verantwortung, ihr Könige der Erde, ihr Richter, Leute mit Autorität. Erkennt es doch, dass wir gerufen sind, uns dem König zu unterstellen. Und wisst ihr was? Ich finde es interessant, dass diese Gemeinde diesen Psalm betet. Weil zum einen erkennen sie an, es gibt diesen mächtigen, mächtigen König und er wird für immer regieren. Und es gibt kein alternatives Ende. Es ist nicht so, dass man, darüber können wir nochmal verhandeln. Nee, er wird regieren. Jesus kommt wieder. Jesus hat gewonnen. Die Sache ist geregelt. Wir wissen, wie die Zukunft aussieht. Und daran hält sich die Gemeinde fest. Aber dann machen sie nicht nur das, sondern sie drücken eben aus, dass sie Jesus gehören und dass sie sich ihm hingeben, dass sie seine Diener sind, dass sie ihn fürchten, dass sie ihn ehren, aber dass sie auch glücklich sind, weil sie bei ihm Zuflucht finden. Und im Endeffekt beten sie, dass sich dieses Ende von Psalm 2, dass es sich durch sie selbst erfüllt. Sie wollen sehen, wie Menschen zu dieser Einsicht kommen und erfüllt sind mit der Furcht des Herrn, einfach bei ihm Zuflucht zu finden, ihn zu finden und ihr Glück dort zu finden. Und im Endeffekt betet die Gemeinde, sagt, ja, wir erkennen Jesus als König an und wir beten dafür, dass wir Teil von diesem Plan sind, dass unser Leben damit verbunden ist. Und wir werden gleich noch das Ende lesen, aber wisst ihr, was hier passiert, und das ist das, worauf ich heute hinaus möchte, dort, wo wir in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes kommen, da wirkt die ultimative Kraft. Und das ist der Punkt, wo wir wie in so einen Strom reinspringen und uns einfach mitziehen lassen. Es ist doch eigentlich so, wenn unsere Gebete schwach sind und kraftlos, dann ist es oft so, weil wir gar nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes beten. Vielleicht auch, weil wir den Willen Gottes manchmal gar nicht kennen. Und das Wort Gottes sagt uns, das haben wir letzte Woche auch schon zitiert bekommen, Jakobus 4, Vers 3, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren eigenen Lüsten zu vergeuden. Oft benutzen wir Gebet wie unsere Zauberformel und wollen unser Outcome haben. Aber Gebet hat wenig oder hat keine Kraft, wenn wir nicht übereinstimmen mit dem Willen Gottes. Denn es heißt ja nicht, dass Gott unser Diener ist, sondern er ist der König und wir sind seine Diener. Und es heißt nicht, mein Wille geschehe, Gott tu meinen Willen, bitte hier auf Erden, sondern es heißt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Aber der Punkt ist andersrum. Ich meine das gerade nicht als eine Bedrohung, sondern eigentlich als eine Kraft. Wenn wir uns eins machen mit dem Willen Gottes, dann wirkt eine Kraft, die weit über das hinausgeht, was wir jemals tun könnten. Und dort, eben wo wir beten, dein Reich komme. Gott, du sollst regieren. Du bist der König. Deine Herrschaft komme in meinem Leben und dein Wille geschehe. Dort fangen wir uns an, einer Kraft zu unterstellen, die riesig ist. Und wisst ihr, welche Kraft es ist? Das ist die Kraft, die das Universum in Existenz gebracht hat. Es ist die Kraft, die diese Welt gemacht hat. Alles ist dadurch entstanden. Erinnert ihr euch an den Schöpfungsbericht? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war düst und leer. Und der Geist Gottes, er schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, der Heilige Geist war dort und das Wort Gottes kam, es werde Licht und es wurde. Und so hat Gott alles hervorgebracht. Es war sein Wort und es war sein Geist. Und wann immer wir im Gebet das vereinen und uns seinem Wort unterstellen, seinem Willen unterstellen, seinen Geist einladen zu wirken, erleben wir eine Kraft, die jenseits ist von dem, was wir uns ausdenken können, von dem, was wir selbst bewirken können. Und ihr Lieben, das ist da, wo wir das Wort Gottes wirken lassen. In Johannes 15, Vers 7 heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, wenn wir verbunden sind mit dem Herrn in Beziehung, nicht in einer Formel. Und wenn sein Wort in uns bleibt, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Und das ist diese Kraftquelle, zu der, die wir, glaube ich, kennen, aber die wir immer wieder, der wir Raum geben und in die wir uns immer mehr hineinbegeben dürfen. Und manche von uns, wir probieren im Gebet eigentlich gegen einen Strom zu arbeiten. Wenn du dir einen Fluss vorstellst, du probierst einen Fluss zu verändern, den Lauf eines Flusses. Oder du probierst noch dagegen zu schwimmen. Oder manche von uns, wir wollen nur so ein ganz bisschen Wasser von diesem Fluss haben. Nur so für bestimmte Bereiche oder für bestimmte Themen. Aber wenn wir reinspringen in den Fluss, wenn wir uns dem König hingeben, wenn wir sagen, dein Wille ist für mich wichtig, das, was du möchtest, ich möchte mich eins machen damit. Ihr Lieben, da kommt eine Kraft. Das ist total toll, das zu erleben. Jetzt lesen wir weiter, was passiert ist. Wir haben nur noch wenige Verse, das ist gut. Vers 29 in Apostelgeschichte 4. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Hannelore, Amen. Wo bist du? Du hast es gesagt. Also, was macht die Gemeinde? Sie sagt mit diesem Psalm 2 aus, Jesus, du bist unser König. Und was andere sagen, zählt nicht. Was du willst, zählt. Wir gehören dir. Wir sind deine Diener. Wir haben uns dir unterworfen. Und dann sagen sie, und jetzt gib uns Kühnheit. Dein Plan soll geschehen. Und ich liebe dieses Gebet, weil sie beten nicht, Jesus, überführe die Leute, dass sie falsch liegen. Überführe die Sadduzäer und die Schriftgelehrten. Oder sie sagen auch nicht, Jesus, beschütze uns alle. Du siehst die große Bedrohung, bitte bewahre uns und bitte lass niemanden zu Schanden kommen. Sondern was machen sie? Sie sagen, Jesus, gib uns mehr von dem, was uns alle in Probleme gebracht hat. Ich meine, die ganze Story fängt an damit, dass Petrus und Johannes sehr, sehr mutig einfach dieses Wunder erleben und dann predigen. Und jetzt sagen sie, Herr, schenk uns Kühnheit. Wir wollen noch mehr davon. Und wenn es bedeutet, dass wir noch viel mehr Probleme bekommen, wir wollen mehr davon. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich finde es so toll zu merken, wie sie das Wort Gottes, den Willen Gottes ergreifen. Der Heilige Geist dazukommt. Und wir lesen, der Heilige Geist erfüllt sie neu. Und sie sind nicht noch nie erfüllt gewesen. Aber er kommt und sagt, oh, das liebe ich. Ich muss dabei sein. Ihr braucht mich. Und ich liebe euer Herz. Ich bin bei euch. Und da entlädt sich so eine Kraft, dass wir lesen, dass die Erde bebt. Und ihr Lieben, das wünsche ich mir und das ist das, was ich erwarte, auch für die kommende Woche und für die kommenden Wochen und Monate, dass wir immer mehr in diese Kraft des Gebetes hineingehen und dass wir genau das erleben, was eben passiert, wenn das Wort Gottes und sein Wille uns führen darf und wirkt und sein Geist dazukommt. Und ich muss euch echt sagen, ich bin ja sehr christlich aufgewachsen und das Wort Gottes ist mir super vertraut und Gebet ist mir vertraut und alles ist ein Teil von meinem Leben. Aber ich glaube, ich habe lange, lange, lange Zeit die Kraft unterschätzt, wenn ich das Wort Gottes nehme und mich damit im Gebet leiten lasse. Und ich genieße es, das immer und immer und immer mehr einfach zu erkunden. Ich habe mir das angewöhnt seit geraumer Zeit, dass ich das Wort Gottes jeden Morgen nehme. Ich nehme jeden Morgen einfach einen Psalm. Nachdem ich aufgestanden bin, habe ich irgendwo einen Slot und nehme einfach einen Psalm und fange an, diesen Psalm zu lesen, einfach darüber zu meditieren. Ganz ruhig, ein, zwei, dreimal oder einfach so locker zu lesen, ein bisschen vor und zurück zu gehen, einfach zu schauen, was bewegt mein Herz und lass mich ansprechen von dem Psalm. Aber dann fange ich an, ihn in Gebet zu verwandeln. Und ich nehme den Psalm und fange einfach an zu beten. Und manchmal gibt es Passagen, mit denen kann ich nichts anfangen. Es gibt Passagen, die verstehe ich nicht. Oder es gibt Passagen, die haben gerade nichts, aber gar nichts mit meinem aktuellen Alltag zu tun. Dann skippe ich die einfach. Aber ich nehme das, was ich greifen kann und ich bete es einfach zurück zum Herrn. Und ich lese es nicht nur so eins zu eins, sondern ich mache daraus meine eigenen Gebete. Und ich lasse mich sozusagen führen von diesem Leitfaden in den Psalmen. Und da ist so eine Kraft drin. Wirklich. Und wenn ich mit dem Wort bete, dann lenkt mich das anders, als ich alleine beten würde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch gerade wenn es Themen gibt in eurem Leben, für die man schon lange gebetet hat. Vielleicht Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Und man betet immer mal wieder und irgendwann wird das fast zu so einem Stereotyp oder zu so einem Floskel, das Gebet. Irgendwann wird es langweilig, irgendwann vergisst man es vielleicht auch. Und mir geht es so, wenn ich nur meine Gedanken bete oder nur das, was mir gerade auf dem Herzen liegt, dann gibt es da viele Wiederholungen. Und ehrlich gesagt ist es thematisch manchmal ganz schön eng. So mein intuitiver Fokus ist vielleicht jetzt nicht so riesig. Und manchmal ganz schön selbstzentriert. Und dann kann es auch verbunden werden mit Erschöpfung. Wenn ich das Wort nehme, das Wort Gottes fokussiert mich auf ihn zurück. Und wenn ich bete, habe ich ihn auf einmal ganz anders vor Augen. Und ich schaue auf Gott, fange an, ihn anders anzusehen. Seine Macht, seine Stärke, seine Nähe, einfach sein ganzes Wesen. Aber nicht nur das, ich fange auch an, auf seine Pläne zu sehen, einfach das große Bild anzuschauen. Und auf einmal sitzt nicht nur meine kleine Welt, für die ich bete, sondern ich bete total anders. Und thematisch, im Wort Gottes ist so viel los, da ist so eine Weite drin. Ich fange an, über Dinge zu beten, über die ich von alleine wahrscheinlich gar nicht so richtig nachgedacht hätte. Und es tut mir so, so gut. Und das Beste an der ganzen Sache ist, dass ich erlebe, wie so sich eine Kraft draufsetzt, die ich nicht produzieren kann, aber die da ist. Und diese Kraft, die wirkt im Gebet, die tut ihr Werk, aber die wirkt auch in mir, während ich bete. Und sie verwandelt mich, sie verändert mich, verändert mein Wesen, mein Denken. Und das tut total gut. Mein Leben war in den letzten Wochen unglaublich bewegt. so viel los. Ich war so oft so enorm überfordert. Es ist gerade nicht der Zeitpunkt, das alles zu erzählen. Manches ist sehr persönlich, ups, und manches kommt vielleicht später nochmal. Aber manchmal, ich hatte überhaupt keine Ahnung mehr, was soll ich beten. Und einfach immer wieder zu dem Wort Gottes zurückzukommen. Dieses Wort zu nehmen und es wirken zu lassen. Und zu sagen, Gott, Heiliger Geist, hilf mir. Hilf mir. Und dann diese Kraft zu nehmen, zu sagen, ich will mich dieser Kraft unterordnen. Ich gebe mich dem hin. Herr, ich suche dich. Ich suche nicht meinen Willen. Ich suche nicht nur Frieden in allen meinen Baustellen, sondern ich suche dich. Und es ist so toll zu sehen, wie Gott antwortet, Gott reagiert und wie er da ist. Und ihr Lieben, ich glaube, dass das etwas ist, wo ganz viel Kraft noch mehr da ist, als wir nutzen und wo Gott uns reinruft. Nochmal, Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Lieben, wenn wir so uns diesem Willen Gottes unterordnen, dann vertraut er uns. Dann sagt er, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Wenn wir eins sind, wenn unsere Herzen eins sind. Andere Bibelstelle, die was Ähnliches sagt, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Aber da ist dieser Punkt, dass wir eins werden. Und das tut das Wort. Dahin leitet uns das Wort. Und es tut einfach nur gut. Ganz praktisch zum Schluss. Ich habe eben schon ein bisschen erzählt, wie ich das mache. Heute Morgen zum Beispiel war ich bei Psalm 65, glaube ich. Ich bin nicht so gut mit Nummern manchmal. Aber wenn ich ihn wiedersehe, weiß ich es. Ja. Und ich fange einfach an. Ich lese ihn, ich gucke ihn an, habe ich euch eben schon gesagt. Und dann gibt es Stellen, an denen ich hängen bleibe, ganz besonders, die ich bete. Aber ich probiere einfach den Sinn entlang zu beten. Und in der Bibel finden wir so viele Gebete. Das ganze Buch Psalm ist nicht nur ein Gesangsbuch, sondern ein Gebetsbuch. Das heißt, alle 150 Psalmen sind Gebete, die du einfach nehmen kannst. Einfach als eine Vorlage. Und sie werden dich führen zu Themen, wo du vielleicht sonst nicht wärst. Die beten ganz schön oft oder reden ganz schön oft mit Gott über ihre Herausforderungen, über ihre Feinde, und aber auch über alles mögliche andere. Über Schmerz, über Freude, über Versorgung. So viele Punkte. Und der Herr kann uns führen. Und übrigens müssen wir das gar nicht nur für uns beten. Ich bete das gerne auch für andere Personen. Ich bete es über meiner Familie. Ich nehme Psalm, ich nehme bestimmte Verse und fange einfach an, sie zu beten über den Personen, die mir wichtig sind. Also das ist ganz einfach. Aber nicht nur die Psalmen sind Gebete. Wir finden im Neuen Testament voll viele Gebete. Wir finden zum Beispiel das ganz bekannte Vaterunser. Und das kannst du genauso nehmen. Du kannst es natürlich rezitieren, aufsagen und das ist kraftvoll. Aber du kannst es nehmen und genauso einfach in diese Gedanken reingehen und diese Gedanken entfalten, zu deinen eigenen machen und einfach entlang dieses Gebetes beten. Du findest aber auch in den Briefen ganz viele Fragmente von Gebeten. Zum Beispiel im Epheserbrief und im Philipper, im Kolosser, an so vielen anderen Stellen. Und die kannst du einfach nehmen. Die sind top. Ich liebe das, zum Beispiel Epheser zu nehmen. Epheser 1, Epheser 3. Das sind meine Lieblingsgebete, wenn ich hier im Raum bete. Einfach, wenn man unter der Woche hier alleine ist und einfach über uns als Gemeinde das beten kann. Das ist herrlich, wunderschön. Es geht aber auch anders. Du kannst auch sagen, mich beschäftigt ein Thema gerade ganz besonders. Vielleicht ist es das Thema Angst. Und du merkst, da ist irgendwas in dir, was dich groß gemacht hat, was du nicht haben möchtest. Oder du merkst, Mann, so das Thema Dankbarkeit, das habe ich voll vergessen. Also du kannst dir ein Thema greifen und nachschlagen in der Bibel. Was findest du für Bibelstellen? Kannst die dazu sammeln und daraus einfach Gebete formen. Voll easy, macht Spaß. Dann gibt es noch die großen Abschnitte in der Bibel, die einfach Geschichten sind, Gleichnisse, Lehre. All das, ganz salopp gesagt, können wir mit dem Heiligen Geist lesen. Dann macht es echt Sinn, auf den Sinnzusammenhang zu achten, bevor wir es in Gebete umwandeln. Nicht, dass wir lesen so, Saul, geht zur Wahrsagerin und wir beten, Herr, führ mich zur Wahrsagerin. Nein, natürlich nicht. Ne? Wir gehen immer in Sinnzusammenhänge. Also, aber der Sinnzusammenhang wäre dann, Herr, hilf mir, dich zu fürchten. Hilf mir, deine Stimme zu hören und keine Abkürzung zu suchen. Hilf mir, ein Herz zu haben, was offen vor dir ist, was nichts verstecken möchte. Also, das ist dann am Ende der Story, oder wenn man den Sinnzusammenhang gelesen hat. Können wir genauso in Gebete umwandeln, in Lob, in Dank, in Fürbitte, in Buße, in Bitten, in Bekenntnis, dass wir sagen, ja Gott, das hast du mir gegeben, danke dafür. Es ist eigentlich ganz einfach. Und ich möchte dich einfach einladen, das neu auszuprobieren und auch neu das Wort zu nehmen. Vielleicht bist du bisher gar nicht so der Bibelleser und sagst, ich kenne viele Leute, die sagen, ach, Anbetung super, zusammenbeten toll, ach, mit der Bibel, weiß nicht so genau. Schnapp dir doch einfach mal die Bibel und fang damit an. Und es wird lebendig in dir. Und ich glaube, dass du merken wirst, dass da etwas ist, was du nicht vermissen möchtest. Und was total toll ist und was eine Kraft ist für dein Leben, für deinen Alltag. Genug der Worte. Könntet ihr gerade so Instrumentalisten nach vorne kommen? Ich will euch heute nicht nur von einem leckeren Essen vorschwärmen, sondern lasst uns das zum Abschluss zusammen praktizieren. Und ich habe eine Bibelstelle rausgesucht. Lasst euch nicht abschrecken, die ist ein bisschen, das ist Paulus, sind Paulus-Sätze. Die sind immer lang und ein bisschen verworren. Aber lass doch einfach mal den Heiligen Geist an der Stelle zu dir reden. Und zwar Kolosser 1 ab Vers 9. Wir können erstmal Kolosser 1, 9 und 10 nehmen. Das ist die zweite Folie. Und da betet hier Paulus. Wir nehmen nur den ersten Teil erstmal. Genau. Er sagt, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten. Er meint hier die Gemeinde in Kolosse. Und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Ich habe hier einfach mal Erkenntnis seines Willens unterstrichen. Und wenn ihr mögt, dürft ihr jederzeit losspielen, ja? Ja. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Lassen wir das einfach mal kurz so stehen. Ich lade uns jetzt ein, dass wir zusammen den Heiligen Geist einladen, dass er durch sein Wort zu uns redet. Mich bewegt es, dass Paulus dieses Gebet jeden Tag für diese Gemeinde in Kolosse gebetet hat. Mich bewegt es aber auch genauso zu wissen, dass wir mit Jesus einen hohen Priester im Himmel haben, der für uns eintritt. Und wir dürfen auch selbst für uns eintreten, aber auch füreinander eintreten. Und das ist so ein Text, der uns ruft. Und hier in dem ersten Abschnitt können wir beten für die Erkenntnis seines Willens. Das ist so wichtig, darüber habe ich eben geredet. Dass wir erkennen, wer er ist. Er ist der König, er ist Gott. Wir unterordnen uns ihm, wir gehören ihm. Nicht nur ein bisschen, wir wollen nicht nur so ein kleines bisschen von seinem Strom haben, sondern wir springen rein. Und das Ganze ist nicht, damit danach alles richtig ist, sondern das hat einen Effekt, damit wir würdig leben, ihm, damit wir würdig für ihn leben. Dass wir ihn ehren in allem, was wir tun. Dass wir ihm wohlgefallen, dass er Freude an uns hat. Und dass wir fruchtbar sind, das heißt, dass wir wirklich Gutes tun, dass Gutes aus unserem Leben fließt, in jedem guten Werk. Und wir haben am Anfang gebetet, dass wir den Willen Gottes erkennen und dass wir weiter wachsen, darin Gott zu erkennen, weil man dann nie am Ende ist. Und jetzt lasst uns kurz den Heiligen Geist einladen, einfach über dieser Stelle. Du kannst sie einfach ein paar Mal jetzt so lesen, darüber meditieren. Wenn es zu weit weg ist, schnapp dir deine Bibel oder dein Handy. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns lehrst zu beten, so wie du es dir gedacht hast. Und wir brauchen dich, wir lieben dich. Wir danken dir, dass du unser Beistand bist. Und dass du nicht nur der Beistand der Gemeinde in Jerusalem warst vor 2000 Jahren, sondern dass du in uns lebst, dass du unser Beistand bist. Ich danke dir, dass du uns das Wort Gottes aufschließt und dass du uns in die Kraft des Wortes hineinführst. Ich danke dir, dass du dich einfach zeigst. Okay, und jetzt lasst uns einfach in kleinen Gruppen zusammenkommen, wenn ihr das mögt. So zu dritt, zu viert. Und diese Bibelstelle miteinander über uns als Gemeinde beten. Lasst sie uns füreinander beten. Und wenn ihr mögt, könnt ihr sie auch ganz spezifisch werden und zum Beispiel sagen, ich bete das über den Schülern, ich bete es über den neuen Erstklässlern, dass sie den Willen Gottes erkennen und dass sie würdig wandeln, dass sie in die Schule gehen und dass sie ein Zeugnis sind für Jesus, dass er Wohlgefallen an ihnen hat, dass sie fruchtbar sind, dass sie das Evangelium weitergeben, dass sie gute Werke tun und so weiter und dass sie Gott immer mehr erkennen. Wir können es beten über den Jugendlichen, die ja gerade von der Jugendreise zurückgekommen sind, wo auch Schule startet, ja nicht nur für die Erstklässlerschule, morgen startet für alle Schule. Wir können es beten über dem Mittelalter der Gemeinde, wir können es beten über den Senioren der Gemeinde, über den Familien der Gemeinde, über den Singles der Gemeinde. Lass uns beten, dass wir fruchtbar sind, dass wir in unsere Berufung leben, dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes. Wir nehmen uns 2 Minuten und beten einfach zusammen. Tut euch zusammen und macht so konkret wie möglich. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir, dass du deinen Geist uns schenkst, um uns deinen Willen zu offenbaren. In aller Weisheit und Einsicht. Und wir wollen dir sagen, wir suchen dich, wir brauchen das. Wir haben das nicht automatisch. Wir begehren das von dir. Und ich danke dir, dass du uns auch gerade in der nächsten Woche, dass du uns hineinführst in deinen Willen, dass du uns begegnest, jedem Einzelnen von uns. Ja, ich möchte beten, dass wir eine Freude darin finden, würdig und wohlgefällig vor dir zu sein und Frucht zu bringen, dich immer mehr kennenzulernen. Und ich möchte euch segnen, auch damit, wie der Vers weitergeht, dass wir gestärkt werdet mit der Kraft, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, hin, dass ihr standhaft dranbleiben könnt, mit Geduld und mit Freude. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen in Licht. Herr, ich danke dir, dass du mit uns gehst, dass du uns Ausdauer schenkst, auch überall da, wo Sachen nicht auf den ersten, ja, sofort laufen. Herr, wir beten für Geduld und Ausdauer, auch gerade in der Schule, wo es jetzt startet, und Freude da drin. Herr, auch da, wo wir auf dein Eingreifen hoffen, auf Wunder warten, Herr, ich danke dir, dass du an uns wirkst, dass du mit deiner Kraft wirkst, mit der Kraft und Macht deiner Herrlichkeit. Aber dass du uns damit auch einfach diese Kraft schenkst, auf dich zu warten. Und danke, dass du uns zu Erben machst, zu deinen Erben. Und dass du uns alles schenkst. Danke dafür, dass du bei uns bist. Amen. Ja, ich übergebe jetzt wieder an Bärbel zurück. Wer noch ein Gebetsanliegen hat, Not hat, du kannst gerne nach vorne kommen. Wir beten super gerne mit dir. Wenn du dein Leben dem König Jesus unterstellen möchtest, wenn du sein Kind werden möchtest und diese Freude darin finden möchtest, komm nach vorne, tu das. Geh nicht nach Hause, ohne das entschieden zu haben. Und ich hoffe sehr, dass wir uns in der kommenden Woche ganz oft sehen.